ARD.
Einen schönen Sonntag wünscht Jochen Marmitt. Ich begrüße Sie. Schön, dass Sie uns zuhören. Heute geht es um eine Premiere, denn erstmals in der Geschichte der europäischen Kulturhauptstädte sind zwei Schwesterstädte und ihr Umland zusammen Kulturhauptstadt, obwohl sie in zwei Ländern liegen. Gorizia und Nova Gorica sind europäische Kulturhauptstadt 2025. Seit dem 8. Februar ist das Kulturhauptstadtjahr dort auch eröffnet. Und wenn Sie nun denken, wo bitte liegen denn Gorizia und Nova Gorica? An der Grenze im Nordosten Italiens und im Westen Sloweniens. Und weil diese Ecke Europas für einige dann doch eher unbekannt ist, wollen wir heute mal den Blick darauf richten. Auf das frühere Görz, auf die friulanisch-slowenische Region, eine vielfältige Kulturlandschaft, eine ganz besondere Grenzsituation. Denn hier treffen sich Italien und Habsburger Nostalgie, Weinberge und Grenzsteine, Sozialismus und ein gelebtes Stück Europa. Zwischen Alpen und Adria wollen wir damit heute unterwegs sein. Mit der Autorin Irene Hanapi. Sie ist Reisejournalistin, arbeitet für deutschsprachige Medien, war schon in den entlegensten Ecken der Welt, um darüber zu berichten. Und so war sie auch in diesen beiden Städten, hat zum Kulturhauptstadtjahr ihr Buch geschrieben. Und ich sage jetzt einen schönen guten Morgen, herzlich willkommen, unsere Autorin Irene Hanapi. Grüße Sie.
Guten Morgen, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Und Grüße aus Wien.
Wir freuen uns auch, dass Sie uns in Wien zugeschaltet sind, heute Morgen zur frühen Stunde. Wir wollen ja ein klein bisschen, Frau Hanapi, über die Geschichte der Städte sprechen, Geschichten von Persönlichkeiten und Plätzen erfahren. Aber es geht auch um gutes Essen, um Wein und noch einiges mehr, Kultur und Kunst. Aber erstmal die Frage, liegt diese, ja, ich sag mal Ecke, Gorizia, Nova Gorica, nicht doch irgendwie ein bisschen im europäischen Abseits, also irgendwie am Rand, oder liegen die eher mittendrin? Was würden Sie sagen?
Es ist in der Zeit der Habsburger Monarchie nannte man es die hinteren Ecken. Und es ist tatsächlich so, dass es am Rande der Monarchie lag. Es hieß damals Grafschaft Görz Gradisca. Und andererseits aber war es ein sehr begehrtes Fleckchen Erde, weil von dort, also eine Art Garten Eden, weil von dort kamen die Früchte für die Tafel der Kaiserin und von dort kam der Wein und die Nüsse und alles, was man gebraucht hat, um wirklich Feste zu feiern und gut zu essen. Also die geografische Lage ist halt sehr begünstigt. Es wächst dort die Olive, es wächst der Granatapfel, es blühen die Rosen. Es ist wirklich eine schöne Ecke.
Und damit war ja auch ein Zugang zum Mittelmeer eigentlich für die Habsburger. Ein ganz kleiner, feiner Zugang geschaffen worden.
Naja, das liegt nicht so weit weg. Ich glaube, es sind ungefähr 30 Kilometer bis Triest oder bis Grado. Grado hat sich dann sehr bald zu so einem Badeort, einem mondänen Badeort entwickelt. Aber Gorizia war immer abseits davon einfach so ein Hotspot, wo man den Sommer verbracht hat. Es hat geheißen, das ist das Nizza der Österreicher. Und da war jetzt nicht so sehr das Meer angedacht, sondern einfach der Lebensstil, die schönen Gärten, die blühenden Magnolienbäume, die Pinien, die Schatten gespendet haben. Also dieses Lebensgefühl des Südens, das wurde mit Gorizia verbunden, während Triest halt mehr eine Hafenstadt war und eben eine größere Stadt.
Wie sehen wir das denn jetzt heute im heutigen Europa? Die Geschichte, die haben wir jetzt so ein klein bisschen schon angetippt. Danach hat sich doch einiges verändert und wir haben diese beiden Länder mit diesen beiden Städten, die ja an der Grenze sozusagen direkt nebeneinander, aneinander liegen. Liegen die für Europa, also dem heutigen Europa, auch so ein bisschen als kleiner Schatz im Abseits?
Ja, kann man sagen, weil es ist eine Region, wo man wirklich Geschichte erfahren kann, ziemlich hautnah, wenn man sich damit auseinandersetzen will. Also jetzt nicht über Infotafeln oder über den Besuch in einem Archiv oder einem Museum, sondern die ganze Landschaft spricht zu einem. Also der eine Berg zum Beispiel, der Sabotin, der ist ausgehöhlt worden im Ersten Weltkrieg, um die Soldaten unterzubringen. Auf mehreren Ebenen haben die da gehaust, wenn man so will. Und das kann man man nach wie vor alles, das ist ein großes Freilichtmuseum, liegt am Weg des Friedens, das kann man sozusagen erwandern, hat immer den wunderschönen Ausblick auf den Isonzo, auf die Socha, ein ganz besonderer Fluss, der für seine Farbe berühmt ist, also das Smaragdgrün, man sagt auch der gläserne Fluss. Also das ist etwas, das kann man sehr nah erleben. Wenn man da den Berg hinaufgeht, auf diesen Steinstufen, die die Soldaten in den Berg gehauen haben, kriegt man ein Feeling für, wie das damals war. Also das ist der Erste Weltkrieg und natürlich der Zweite Weltkrieg hat sich eingeschrieben in der Landschaft durch diese Grenzsituation, die entstanden ist, eben ein eiserner Vorhang von einem Tag zum anderen. Und damit mussten die Menschen zurechtkommen. Das ist eben diese Epoche, aber es gibt genauso gut Spuren der älteren Zeit. Also diese ganzen Palazzi, die es in Gorizia gibt, da kann man sozusagen das Leben der Royals nachvollziehen, wenn man die besucht und hat einen Eindruck, wie das damals war. Also es gibt für jede Epoche eigentlich sehr anschauliches Material, das man erleben kann und nicht nur studieren und nicht nur eben in der Erzählung erfahren, sondern wirklich erleben.
Da wollen wir ein klein bisschen näher drauf schauen, heute mit Irene Hanapi. Und das Klingeln, das kam auch noch gerade mit dazu aus Wien. Da ist sie uns heute zugeschaltet, hier bei Fragen an die Autorin auf SR Kultur. Das Buch heißt Gorizia, Nova Gorica, Faszination Grenzregion, im Styrial Verlag erschienen. Und es hat auch sehr, sehr viele schöne Fotos und Tipps. Und da wollen wir gleich ein klein bisschen genauer drauf schauen. Meine nächste Frage an Sie, Frau Hanapi, ist, dass wir ja natürlich neben Nova Gorica und Gorizia auch Chemnitz als Kulturhauptstadt in diesem Jahr haben. Um das mal ein klein bisschen nur einzuordnen, Chemnitz hat 250.000 Einwohner. Wie sieht das denn bei diesen beiden Städtchen aus? Wie groß sind die überhaupt?
Ja, also Gorizia hat ca. 30.000 und Nova Gorica 14.000. Also das ist schon eine andere Größenordnung.
Jetzt sind die beiden, Italien und Slowenien, ja gemeinsam Kulturhauptstadt geworden. Wie ist denen das denn gelungen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also soweit ich das abschätzen kann oder erfahren habe, war Slowenien die treibende Kraft. Die wollten gerne eine Kulturhauptstadt haben und es haben sich mehrere beworben, mehrere Städte in Slowenien, Ljubljana auch und Piran, die natürlich viel prominenter sind. Aber Nova Gorica, die auch das Image hat im Land, die jüngste Stadt des Landes zu sein, hat den Zuschlag bekommen, eben aufgrund dieser Grenzsituation, weil sie mit Italien zusammen sich präsentiert haben. Also Italien war dann nicht unbedingt die treibende Kraft, sondern die haben halt mitgemacht. Und der Tenor ist, wir wollen zeigen, dass es möglich ist, diese Antagonismen zu überwinden und die Vergangenheit sein zu lassen und einfach jetzt zusammenzuarbeiten und etwas gemeinsam auf die Beine stellen. Und das soll, wenn das bei uns funktioniert, dann soll das auch im Rest Europas funktionieren.
Also ein klein bisschen so eine Vorbildfunktion für das Zusammenwachsen, obwohl es natürlich Grenzverläufe gibt.
Ja.
Wie lässt sich die Faszination der beiden Städte in kurzen Worten erklären?
Also da fällt mir dazu ein Bild ein. Stellen Sie sich vor, eine Dame mit weiß gepuderter Perücke in einem Krinolinenkleid mit einem schönen Dekolleté, Spitzen besetzt und daneben eine junge Frau im Hosenanzug mit den Haaren zum Pferdeschwanz zusammengebunden und vielleicht einer Prada-Sonnenbrille. So sind die beiden so kann man sich die beiden vorstellen. Sind beide attraktiv, man hat Lust, sie kennenzulernen, aber sie sind grundverschieden.
Okay, das war jetzt ein sehr eindrückliches Bild, wie man sich die beiden Gorizia und Nova Gorica vorstellen könnte, wenn es Damen wären. Wir haben ja einfach diese Geschichte 1947, der Pariser Vertrag, und es wird einfach zerschnitten. Es wird eine Grenze etabliert zwischen Italien und Slowenien und die geht mitten durch diese Stadt. oder durch einen Teil dieser Stadt und dann entsteht Nova Gorica. Vielleicht, wenn Sie es mal ganz kurz zusammenfassen, was ist denn da passiert? Also wir haben diese Stadt, die mal Görz hieß, dann ist es Gorizia, weil es zu Italien gehört und auf einmal entsteht auf der anderen Seite eine neue Stadt. Was ist da passiert?
Ja, es war so, also es ist anders als bei Berlin, das darf man sich nicht so vorstellen wie bei Berlin, dass eine gewachsene Stadt getrennt wurde, sondern es gab eine Stadt, eine historische Stadt, die eben mit einer alten Burg und die da seit tausenden Jahren steht. Und dann passierte über Nacht diese Grenze. Das ist deshalb passiert, weil Titos Partisanen waren auf der einen Seite und haben, also auf der östlichen Seite, haben einen Teil der Dörfer und der Landschaft eingenommen und sie haben auch 40 Tage lang Gorizia besetzt und das heißt, das waren 40 Tage in der Hölle, sagen die Italiener, das muss man erwähnen, weil das natürlich ein Trauma auch erzeugt hat in der Gesellschaft und da wurden Exekutionen durchgeführt gegen die Faschisten auf italienischer Seite und dann wurde aber entschieden von den Siegermächten, dass eine Grenze gezogen wird und die Grenze wurde einfach 30 Meter von der Türe vom Bahnhof ziemlich willkürlich, zuerst mit einem Strich, mit einem Kreidestrich, dann mit einem Maschendrahtzaun und schließlich mit einem gemauerten Zaun errichtet. Und die Menschen waren, also die auf der östlichen Seite waren getrennt von ihrer Stadt. Sie konnten nicht mehr in die Kirche gehen, nicht mehr ins Spital gehen, nicht mehr ihre Einkäufe machen und waren plötzlich in einem Niemandsland, die auf der slowenischen Seite. Mhm. Und die auf der italienischen Seite, ja, die haben auch einen Draht vor der Nase gehabt. Und der einzig historische Teil von Nova Gorica ist dieser Bahnhof, der auch eine sehr große symbolische Wirkung hat und im Kulturhauptstadtjahr auch sehr inszeniert wird und in Szene gesetzt. Und eben auf dieser östlichen Seite, wo eigentlich nur ein paar also ein paar verstreute Siedlungen waren und sonst nichts, hat man die neue Stadt errichtet, weil die Menschen mussten ja irgendwo wohnen. Beziehungsweise haben sie auch diese ganze urbane Infrastruktur gebraucht. Und da wurde eben der Architekt Eduard Ravnica beauftragt, eine sehr prominente Figur in der Architekturszene Sloweniens, ein Schüler von Jože Plečnik, der bei Le Corbusier in Paris gearbeitet hat und der eine sehr avantgardistische Vision hatte von einer Gartenstadt. Leider konnte er nicht alles verwirklichen, aber einige dieser Wohnbauten, die er errichtet hat, sind noch da und werden auch bewohnt. Und da war es tatsächlich so, dass am gleichen Stiegenhaus der Arzt gewohnt hat und der Schlosser und der Bauarbeiter. Also es war in dem Sinn sozialistischer Realismus. Und
wie viel ist davon heute noch zu sehen bei Nova Gorica? Ist das praktisch, stell mir es jetzt so ein bisschen vor, ich habe die Bilder in Ihrem Buch gesehen, also ein bisschen schon geplante, betonierte sozialistische Gartenstadtidee.
Ja, genau. Also es ist so, dass es nichts Trübsinniges hat, interessanterweise. Hm. Obwohl, weil man, es ist, da deckt sich's wieder ein bisschen mit Berlin. Es ist einfach sehr flach und man sieht eigentlich nur die Bäume. Und in diesen Bäumen stehen, also unter diesen Bäumen tauchen dann die Gebäude auf. Natürlich gibt's ein paar Sünden, unter anderem eben drei oder vier Casinos. Das ist auch so ein Spezifikum von Nova Gorica. Da können wir noch darauf zurückkommen.
Gerne.
Also optisch ist es eine Stadt, es ist nicht so, dass man sie erwandern kann oder flanieren kann, so wie eben in einer gewachsenen Stadt, sondern es sind große Alleen. Da fährt man am besten mit dem Rad. Es gibt überall Räder zum Ausborgen. Sogar kann man sie auf der einen Seite ausborgen und auf der anderen Seite zurückgeben, wenn man die App geladen hat. Also gut, das habe ich nicht ausprobiert, aber es dürfte funktionieren. Es ist auf jeden Fall eine fahrradtaugliche Stadt und es ist eine sehr junge Stadt. Also man sieht Jugendliche, die da mit dem Skateboard flitzen. Man sieht Leute in den Kaffeehäusern sitzen und sehr bewegt sich miteinander unterhalten.
Und das ist ja vielleicht auch ein gutes Beispiel, dass man jetzt eben in so einer Zeit ist, wo man zusammen mit einer App oder mit einem Programm beides machen kann, was lange getrennt war. Ist das auch so ein bisschen diese Faszination? Die Hörerin hat ja vorhin nach der Faszination für diese beiden Städte gefragt, dass sie eben so unterschiedlich sind, aber dann doch gemeinsam einen Weg mittlerweile gehen.
Ja, natürlich. Also man kann von einer Seite zur anderen wechseln. Und das Faszinierende ist natürlich die Sprache, weil es sind zwei Länder und auf der einen Seite wird Slowenisch gesprochen und auf der anderen Seite Italienisch. Natürlich kann man sich überall auf Englisch unterhalten. Und was halt bei Nova Gorica der Fall ist, ist, dass es sehr eng mit seinem Umland verbunden ist. Ja, es ist der Ausgangspunkt für Ausflüge in das Vipavatal und das Vipavatal ist also jetzt sozusagen ein neuer eine neue Form von Tourismus. Also man nennt das Slow Tourism. Also es ist alles kleinteilig, es ist alles entschleunigt. Man fährt von einem Agrotourismus zum anderen mit dem Rad, man wandert, es gibt ganz tolle Kletterwände. Also das ist so ein noch nicht entdecktes, sehr schönes Eck. Und die Leute, die in Nova Gorica leben, haben das natürlich vor der Haustür und genießen das und fahren dorthin und das gehört irgendwie zu der Stadt dazu.
Das Vipavatal.
Das Vipavatal und die Stadt selber, ja, wie gesagt, das Theater hat einen sehr guten Ruf und die greifen auch Themen auf aus der Vergangenheit, zum Beispiel also die Biografie von einer Schauspielerin, der Gegend kommt und dann am Wiener Burgtheater und später in Hollywood Karriere gemacht hat. Und im Kulturhauptstadtjahr wollen sie auch dreisprachig Theateraufführungen machen. Also die sind sehr stark in der Literatur, im Theater, in der Performance, im Tanz, in der Musik. Und und Gorizia hat halt mehr die Palazzi aus der Vergangenheit, die Atmosphäre, das Flair, so würde ich das beschreiben.
Also die beiden Städte, Gorizia und Nova Gorica.
Ja, also wenn man nach Nova Gorica fährt, muss man halt ungefähr wissen, was, also entweder ich schaue mir das an oder ich schaue mir das an oder ich schaue mir das an, aber es ist nicht so, dass man da jetzt flanieren kann, weil es ist sehr weitläufig. Aber wie gesagt, es gibt diese Vegetation, ungefähr 300 verschiedene Baumarten und das war schon im Konzept des Architekten verankert. Es sollte nicht nur Behübschung sein, sondern auch wirklich das Charakteristikum dieser Stadt.
Also ein ganz besonderes Ausrufezeichen. Irene Hanapi über Nova Gorica und Gorizia. Heute unser Thema hier bei SR Kultur, Fragen an die Autorin. Es geht um diese Grenzregion und Kulturhauptstadt Europas gemeinsam. Ihre Fragen gerne an die 0681 65 100 oder eine WhatsApp an die gleiche Nummer. Fragen an den Autor, alles klein zusammen, @sr.de, eine Mail. Und Ihre Frage ist da und hier ist die nächste.
Im Jahre 2007 wurde der Grenzzaun abgerissen und die Stadt galt als letzte geteilte Stadt Europas. Die italienische Regierung von Giorgia Meloni hat am 20. Oktober 2023 abermals Kontrollen an der Grenze zu Slowenien eingeführt. Was bedeutet das für die Kulturhauptstadt? Muss ich als Tourist nun wieder mit Kontrollen und Carabinieris an der Grenze rechnen?
Das glaube ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also der Grenzposten ist völlig verwaist zwischen den beiden. Da ist niemand mehr. Und das ist auch so ein Teil in dem Konzept der Kulturhauptstadt. Das gibt es ja vier Säulen und das eine ist Krieg und Frieden und das andere ist eben Schmuggel. Und da kommt und das dritte ist Neues schaffen, da geht es eben um, wie ich schon angesprochen habe, Theateraufführungen, Performances, Videoinstallationen. Und das vierte ist die Gastronomie. Und wie gesagt, ich habe die Eröffnungsfeierlichkeiten erlebt, das war jetzt, am 9. Februar 1925, und da war natürlich kein Grenzposten mehr. Also das
gerade in diesem Fall dann sehr wahrscheinlich doch eine Ausnahmesituation vielleicht, auch was andere Grenzbereiche angeht zwischen Slowenien und Italien oder den angrenzenden Ländern. Wenn wir vielleicht mal ganz konkret auf diese Grenze schauen, wie sieht die denn heute aus? Sie sagen, der Grenzposten ist verwaist. Es geht ja eigentlich mitten durch die Stadt, haben Sie vorhin schon beschrieben. Was ist denn dort noch? Also steht da noch irgendwas rum, was historisch ist, irgendein Gebäude oder irgendein...
Ja. Es gibt die Casa Rossa, das ist eigentlich der größte Grenzposten, und das ist ein Gebäude, und da geht man durch, und das ist es. Und dann gibt es halt zahlreiche kleine Übergänge, ja, die man jetzt gar nicht mehr wahrnimmt. Aber die Leute hatten damals so einen Passierschein, weil es war ja so, dass sie ihre Felder auf der einen Seite hatten und ihre Häuser auf der anderen Seite. Und die dort gemeldet waren, die durften hin und her, wenn sie diesen Ausweis hatten. Und am Anfang, die erste Generation, das beschreibe ich auch in einem Kapitel Testimonials von den Leuten, die das erlebt haben, also die Babyboomer-Generation, die hat irgendwie noch diesen Schock in den Gliedern gehabt, aber mit der Zeit hat man sich daran gewöhnt. Und auf der einen Seite, eben in Slowenien, gab es landwirtschaftliche Produkte, und die wurden dann nach Italien geschmuggelt und dort verkauft. Umgekehrt hat man in Italien Kaffee gehabt, die haben das nach Slowenien geschmuggelt. Und diese Geschichte mit dem Schmuggel ist etwas, das halt verbindet, und das zeigt, also es gab Trennendes, aber auch Verbindendes, und man kann darüber schmunzeln. Und das ist eben auch etwas ganz Besonderes, dass man in diesen Museen, jede Kulturgruppe hat so ein Museum errichtet, und da kann man sich dieses ganze Anschauungsmaterial zeigen lassen. Also da gibt es zum Beispiel Schuhe mit doppelten Absätzen, wo das Geld reingestopft wurde, oder BHs mit einer Zweifachschicht, wo auch die Geldscheine reingepasst haben. Und dann gibt es Videos von Leuten, die erzählen, wie sie geschmuggelt haben, also unter dem Sitz vom Auto, in der Radkappe, wie der Tacho manipuliert wurde. Also da gibt es unzählige, sehr unterhaltsame Geschichten.
Wenn man nun diese beiden nimmt, diese beiden Länder und die Menschen, die dort im Fall der Schmugglerinnen vor allen Dingen hin und her gegangen sind, es war aber schon getrennt zwischen Italienerinnen und Slowenien, muss man in dem Fall dann doch sagen. Oder waren das praktisch noch die älteren Familien, die auch noch Angehörige hatten auf der jeweils anderen Seite?
Ja, alle haben Angehörige. Ja, das wie gesagt, also die nächste Generation, die haben das dann schon genossen. Da habe ich auch Gespräche geführt mit Leuten aus dieser Generation, die erzählt haben, sie haben sich gefreut, wie sie endlich 12 Jahre alt waren und den Pass bekommen haben. Dann haben sie sich aufs Fahrrad gesetzt und sind drüber gefahren und haben dort Bravo oder diese Hefte mit dem Musik News gekauft oder andere Publikationen, die es in Jugoslawien nicht gegeben hat, oder Jeans eingekauft in der Via Rastello in Gorizia, die ja die traditionelle Einkaufsstraße war. Und umgekehrt sind die Italienerinnen und Italiener nach Nova Gorica gepilgert, weil dort das Jugendverbot nicht so streng war und sie Filme gesehen haben mit Brigitte Bardot. Und also das wurde teilweise sehr positiv auch erlebt. Und die nächste Generation, die war das sowieso ganz normal. Für die Millennials,
ja.
Ist es ganz normal, dass die Grenze da ist, dass auf der anderen Seite Italienisch gesprochen wird. Da habe ich auch mit jemandem gesprochen, der erzählt hat, dass er dort in die Schule gegangen ist auf der italienischen Seite, dass er einen Onkel hatte, und weil sie den Onkel hatte, konnte sie dort in der Schule inskribieren und hat die Ausbildung dort gemacht, zweisprachig, und hat jetzt eine Firma, die hauptsächlich italienische Kundschaft betreut. Also es ist Es gibt unzählige Geschichten und es schaut so aus, als würde sich das wieder, wie soll ich sagen, wieder das alte Amalgam sich einstellen, wie es einmal war. Natürlich hat jeder Verwandte auf der anderen Seite. Und die Namen sind auch dementsprechend, ja, die sind deutsche Namen, die eine slawische Endung haben und oder slawische Namen, die italienisch umgebaut wurden und so weiter.
Klaus Spiegel, unser Hörer aus St. Ingbert, in dem Zusammenhang stellt er die Frage, dass natürlich die viele Völkerstädte wie Görz oder sagt auch noch Brody, Czernowitz oder Lemberg zum Inventar der im Ersten Weltkrieg untergegangenen K&K-Monarchie gehört haben. Er möchte nun wissen, welche Sprache wird denn heute in der Kulturhauptstadt gesprochen? Finde ich auch interessant. Die Kulturhauptstadt sind eigentlich zwei Städte in zwei verschiedenen Ländern. Aber wenn man es als Ganzes sieht, das macht es einfacher und vielleicht auch interessanter. Also er würde ganz gerne wissen, Friulanisch, Slowenisch, Italienisch oder alle drei?
Alle drei.
Alle drei von allen?
Ja. Ja.
Das also, ist natürlich schon eine sehr große Ausnahme, wie ich finde, in ganz Europa, oder?
Ja. Es ist so, dass die Italiener weniger oft Slowenisch sprechen, weil es ist, muss man dazu sagen, auch eine schwierige Sprache. Ja? Also sie ist noch sehr nah an dem Altkirchenslawischen und hat sehr viele Formen und es ist nicht leicht, das zu erlernen. Umgekehrt sprechen die Slowenen natürlich Italienisch und Deutsch, muss ich sagen, eher wenig. Und Friulanisch wird auch so im Umgang, im Alltag gesprochen.
Also wenn jemand dort schimpft, dann auch Friulanisch?
Nein, das kann ich jetzt nicht sagen, aber also die Italiener können Friulanisch und die Friulaner können Italienisch und auch die Slowenen. Also das ist ein Zusatzelement, wenn man so will. Aber alle drei Sprachen werden gesprochen, das Deutsche weniger. Anstelle des Deutschen ist jetzt vielleicht das Englische. Also wenn man in eine Bar geht, wird man eher Englisch sprechen, so man nicht Italienisch kann oder Slowenisch.
Wir sind ja hier auch in so einer Grenzregion, ja. Saarlux, Saarland, Lothringen, Luxemburg und haben ja auch diese Erfahrung, dass die Grenze eigentlich nicht mehr wirklich da ist, beziehungsweise auch nie als solche wirklich wahrgenommen wurde. Die einen mehr, die anderen weniger natürlich. Wobei das mit den Sprachen, nun ja, wir haben eine Frankreich-Strategie im Saarland, da arbeiten wir dran und auf der anderen Seite der Grenze wird auch daran gearbeitet, Deutsch weiterhin in den Schulen zu unterrichten. Und dann gibt es eben noch die Dialekte wie Lothringisch oder eben auch Moselfränkisch oder Rheinfränkisch. Das gehört so zum Inventar. Es wird vielleicht ein klein bisschen schwächer, muss man sagen, der Austausch. Wie ist das dort in dem Bereich, wo wir jetzt gerade drüber sprechen, zwischen Gorizia und Nova Gorica? Wird das, ich sag mal, von offizieller Stelle gefördert oder wollen die Menschen das auch, die dort leben?
Da bin ich ehrlich gesagt überfragt, wie das von offizieller Seite gehandhabt wird. Ich weiß nur, dass es dass sehr viele Italiener ihre Kinder, das habe ich gehört, in slowenische Schulen schicken, weil die Ausbildung gut ist. Also da gibt es schon wie soll ich sagen, eine Transparenz, ja, aber das ist mehr so, wie jeder das haben will, ja, oder eben von dieser anderen Bekannten, von der ich erzählt habe, die die Schule in Gorizia besucht hat, obwohl sie aus Nova Gorica ist. Also das dürfte es schon geben. Und was es auch gibt, ist zum Beispiel dieses emblematische Gebäude, Tarkowski Dom heißt das, also Handelshaus, das mitten auf der Hauptstraße von Gorizia steht und von Max Fabiani designt wurde, entworfen wurde. Das ist ein Architekt, der in der Monarchie sehr prominent gebaut hat. Also er hat die Burg in Prag umgebaut und in Wien die Urania und andere sehr prominente Bauten errichtet. Und er kommt aus dieser Region, also er kommt aus dem Karst, aus einem kleinen Dorf. Und dieses Haus, das er gebaut hat, wurde von den Faschisten in den 20er Jahren gestürmt und besetzt und war dann unter dem Mussolini-Regime italienisch. Und jetzt ist es zurück, also ich muss das ein bisschen straffen, zurückerstattet worden. Und dort ist eine Bibliothek eingerichtet. Und diese Bibliothek ist eben für die slowenische Minderheit in Gorizia. Also sie hat slowenische Bücher, aber nicht nur. Und das ist so ein Beispiel, ja. Wird auch besucht von Studenten aus Nova Gorica. Also es ist schon ein Hin und Her und eine gewisse Transparenz. Ja.
Stefanie Karg, in dem Zusammenhang mit einer Frage, vielen Dank dafür, würde ganz gerne von Ihnen wissen, Frau Hanapi, wie ist das Lebensgefühl in den beiden Städten heute?
Ja, also beide leiden natürlich unter dem unter dem Strukturwandel und es wird darum gehen, eben Jobs zu schaffen und die Leute im Land zu behalten. Gorizia ist sicher um einiges älter, wie ich es schon angedeutet habe, als Nova Gorica und ist auch ein bisschen abseits von der italienischen Community oder von Italien, ein bisschen am Rande und braucht sicher also ein Facelift und eine neue Energie und neue Ideen, um Arbeitsplätze zu schaffen und die Leute anzuziehen. Und diese Funktion hat natürlich auch die Kulturhauptstadt.
Gibt denn dieses Programm absehbar etwas in diese Richtung? Also wird da irgendwie was Neues entstehen, was Großes gebaut oder eine große Initiative ergriffen, um zu sagen, wir wollen hier wirklich was Neues schaffen? Oder sagt man dann doch eher, wir wollen nochmal das betonen, was uns ausmacht?
Es ist eher das. Also es wurde kein emblematisches Gebäude errichtet, sondern man setzt darauf, auf das, was man hat. Und wieder auf slowenischer Seite wird es sehr innovativ und sehr kreativ angegangen. Zum Beispiel bei der Eröffnungsfeier hat man auf dem Hauptplatz, also wo das Theatergebäude ist und das Rathausgebäude und ein anderes sechsstöckiges modernes Gebäude, hat man einfach da die Eröffnungsfeier gemacht und mit Projektionen auf diese Gebäude und mit Tanz wirklich eine sehr spannende Situation geschaffen, weil irgendwie in diesem U ist einmal dort ein Fenster aufgegangen, dort hat sich wer abgeseilt. Man hat ungefähr gesehen, in welche Richtung das geht. Also die ganze schöpferische Kraft, die Kreativität soll da, wo sie ist, und von den Leuten, die da leben, zur Geltung gebracht werden. Also nichts Neues von außen. Die Italiener haben wieder sehr prominente Gäste eingeladen, die tolle große Konzerte geben werden. Und die Slowenen haben mehr versucht, ihr Potenzial zu zeigen. Baulich ist eigentlich nur der Platz vor dem Bahnhof, über den ich schon gesprochen habe, der ist neu gestaltet worden und attraktiv gemacht. Das soll so irgendwie das Wohnzimmer beider Länder oder beider Städte werden, das gemeinsame Wohnzimmer. Und es ist eben ein sehr symbolträchtiger Platz, weil, wie ich schon erzählt habe, ist da die Grenze gezogen worden. Und dann in der Zeit von Covid war es auch so, dass plötzlich wieder die Grenze da war und die jungen Leute gar nicht mehr gewusst haben, wie sie mit so einem Zaun umgehen sollen. Und die haben dann da Volleyball gespielt und sich die Biere rübergereicht. Und also dieser Platz hat eine sehr wichtige Bedeutung und da sind auch sehr viele Events geplant.
SR Kultur mit Fragen an die Autorin Irene Hanapi. Gorizia, Nova Gorica, heute unser Thema. Europäische Kulturhauptstadt in diesem Jahr. Es geht um die Faszination Grenzregion. Und eine weitere Frage von Claudia Schneebauer in dem Zusammenhang aus Saarlouis. Vielen Dank dafür. Sie würde ganz gerne wissen, die Entwicklung der beiden Städte, Frau Hanapi, verlief historisch gesehen nicht immer harmonisch. Sind in der praktizierten Völkerverständigung denn auch überlieferte Misstöne vernehmbar? Wie gehen die Beteiligten mit historisch gepflegten Animositäten dann im Brennglas vielleicht auch der Kulturinitiative um? Werden diese angesprochen, verarbeitet oder wird das jetzt dieses Jahr unter den Teppich gekehrt?
Nein, das ist eine sehr gute Frage. Es gibt einen Verein, die nennen sich 47 04 und die sind damit beauftragt, die Geschichte aufzuarbeiten. Und sie machen das mit sehr guten und multimedialen Instrumenten. Und jetzt für den Besucher, die Besucherin, ist es so, dass es einen Parcours der Erinnerung gibt in Gorizia. Und der ist gekennzeichnet durch so rostige Stelen, die an prominenten Orten, wo etwas passiert ist, stehen, zum Beispiel bei diesem Targowski-Dom, bei diesem Handelshaus, das die Faschisten in Beschlag genommen haben. Und da kann man mit einem QR-Code Testimonials und Aussagen von Zeitzeugen hören und erfährt Geschichte aus der Perspektive der dort ansässigen Bevölkerung. Und das sind sehr, finde ich, guter Zugang. Dann veranstalten die auch, wie soll ich sagen, Touren. Man kann das auch buchen. Und was auch zum Beispiel ein wichtiger Punkt ist in Gorizia und wo Gorizia einzigartig ist, ist, dass es dieses Spital des Franco Basaglia hat, der ein Psychiater war, der die Anstalten geöffnet hat in den 60er Jahren und eine Revolution ausgelöst hat. Und das ist genau das ist auch in Gorizia passiert, wo er damals stationiert war, ist dann später nach Triest gegangen. Und dieses Areal von dem psychiatrischen Krankenhaus, das ist eben auch begehbar. Es hat einen großen Park. Und dort werden auch von diesem Verein Touren veranstaltet, wo man die Originaltöne, die Sprache dieser ehemaligen Insassinnen und Insassen hört aus ihren Briefen, aus den Zeugnissen, die von ihrem Leben übergeblieben sind. Also es wird genau auch auf die schwierigen Momente durchaus hingeschaut. Das kann man nicht sagen, dass das nur in der lieblichen Fassade der schönen Häuser untergeht, die Geschichte.
Ich würde Ihnen ganz kurz in diesem Moment die Chance geben, dass Sie vielleicht einen Schluck Wasser trinken, damit die schwierige Situation in Ihrem Hals sich ein klein bisschen auflöst. Irina Hanapi wird einen kleinen Schluck nehmen und wir schauen nochmal auf das Thema von heute, Gorizia, Nova Gorizia, Kulturhauptstadt Europas in diesem Jahr. Und also es wird auch über das gesprochen, was vielleicht problematisch war in der Geschichte. Es geht bei diesem Hospital um die Narren von Görz auch unter anderem. Das kann ich Ihnen noch verraten. 1968 hat sich das Ganze abgespielt mit diesem Hospital und auch eine spannende Geschichte, die Sie im Buch finden. Es geht vor allen Dingen darum, dass natürlich dort das pralle Leben stattgefunden hat auf beiden Seiten der Grenze. Und dass man immer versucht hat, auch miteinander in Dialog zu bleiben. Aber unterschiedlich war man dennoch, denn auf der einen Seite war Italien, auf der anderen Seite war ja Jugoslawien. Das darf man in dem Zusammenhang auch nicht vergessen. Und das hat natürlich auch Spuren hinterlassen. Vielleicht die Frage an der Stelle, Frau Hanapi, wenn Sie jetzt einen Schluck getrunken haben, wieder da sind. Wie ist denn das mit dem Sozialismus, die Spuren in dem Zusammenhang? Ist das in irgendeiner Form jetzt außer den Gebäudeformen oder dieser angelegten Gartenstadt noch erkennbar? Gibt es da etwas, was daran erinnert, vielleicht auch in großer Form?
Es gibt die beiden Städte sind umgeben von drei prominenten Bergen und einer davon ist der Sabotino, von dem habe ich schon gesprochen, der war eben der Rückzugspunkt der Armee, der österreichischen Armee und hier wurde am Gipfel ein Monument für Tito errichtet und zwar besteht das aus riesigen weißen Steinquadern, die den Schriftzug Tito formen. Und diese Botschaft konnte man natürlich von weit her immer sehen und in Gorizia natürlich auch. Und für Gorizia war das natürlich eine Systemgrenze, weil hier war Sozialismus und hier war Kapitalismus. Und diese Tito-Botschaft sollte sich halt an die kapitalistische Gesellschaft auf der anderen Seite der Grenze richten. Eine Zeit lang gab es einen roten Stern auf dem Bahnhof, der wurde aber dann entfernt und 1991 ist Slowenien unabhängig geworden und damit war die Sache erledigt. Was natürlich damit im Zusammenhang steht, ist, dass das ganze wirtschaftliche Gefüge zusammengebrochen ist und Nova Gorica irgendwie diesen Absatzmarkt nicht mehr hatte, weil dort wurde zum Beispiel eben Fruchtsäfte, alle möglichen Konserven, alles Mögliche produziert, das im restlichen Jugoslawien verkauft wurde. Das ist weggefallen und dann musste man sich neu erfinden. Und das war die Entwicklung.
Eine weitere Frage noch an Irina Hanapi.
Vielleicht eine politische Frage zur Sendung. War Tito, Marschall Tito oder wie er hieß, für Ex-Jugoslawien Fluch oder Segen?
Das ist natürlich eine große Frage, aber vielleicht im Hinblick auf die Region, wo wir drüber sprechen, war Tito da eher Fluch oder Segen? Wir haben es gerade vorhin schon angedeutet.
Ja, das ist schwer zu sagen. Das ist ehrlich gesagt, also ist das jetzt gar nicht mehr so Thema. Die jungen Leute, die man jetzt trifft, die kennen das eigentlich nur mehr aus den Geschichtsbüchern. Also ich glaube nicht, dass, also mir ist er außer diesem Mahnmal auf dem Berg ist er mir nirgends untergekommen. Also es gibt keine Büste von Tito, obwohl eben alles, also sowohl Gorizia als Nova Gorica ist voll mit Denkmälern. Ja, das ist das, was ich anfangs gesagt habe. Also man kann der Geschichte wirklich auf Schritt und Tritt erleben, auch wenn man jetzt nicht unbedingt dauernd nachblättert und googelt. Es stehen da Büsten von berühmten Männern entlang einer Allee in Nova Gorica. Und soweit ich das verstanden habe, sind das sehr viele, die als Partisanen gekämpft haben, aber nicht nur, auch Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen und Lehrerinnen, also alle, die sich für die Region verdient gemacht haben, sind da aufgereiht. Das ist auch ein Merkmal von Nova Gorica. Es gibt sehr viel Kunst im öffentlichen Raum, also wie gesagt, Skulpturen, Denkmäler und
den großen Bahnhof aus dem Jahr 1906. Das einzige historische Gebäude, muss man sich mal vorstellen. In einer Stadt gibt es nur ein einziges historisches Gebäude. Alles andere ist neu gebaut.
Ja, und man sagt eben, wir haben keine Geschichte, aber wir haben Geschichten zu erzählen. Und das ist das Thema, das Sie aufgegriffen haben. Und ich glaube, da kann man sich damit konfrontieren. Das ist auf jeden Fall sehr bereichernd und faszinierend, dem zuzuhören, diesen Geschichten.
Wenn wir jetzt mal vielleicht einen kleinen bisschen den Blick nochmal auf das ehemalige Görz und die Habsburger Monarchie wenden. Das war ja die, Sie haben es eingangs der Sendung schon beschrieben, die Blütezeit, die Zeit, wo auch die Royals sich sozusagen dort aufgehalten haben, die Sonne suchten und vielleicht etwas anderes als die ganz hohen Alpentäler sehen wollten. Es hat sich dann natürlich in der Bauweise und in dem, was angelegt worden ist, niedergeschlagen. Unter anderem schreiben Sie über eine Maulbeerbaumplantage, die von Maria Theresia praktisch persönlich, also von ganz oben installiert wurde. Das heißt, es gab immer dort auch Kunst, es gab Industrie, es gab Seide durch die Maulbeerbaumplantagen, es gab Handwerk. Was ist denn davon heute noch zu erleben? Vielleicht gibt es ein gutes Beispiel, wo Sie sagen, das ist so ein bisschen auch Habsburger Monarchie oder Nostalgie.
Naja, es gibt das Museum der Mode und der angewandten Kunst, das mich sehr fasziniert hat, weil es einfach die ganze, also von den technischen Gegebenheiten bis zu den Produktionen, also die feinste Spitze, Handschuhe, Stecktücher für die Herren, Hüte, Sonnenschirme, also das ganze Inventarium kann man da bewundern. Und es ist sehr gut kuratiert, also sehr ansprechend gemacht, auch multimedial. Und dann gibt es auch ein digitales Museum, wo man mittels der neuen Technologien mit den historischen Figuren ins Gespräch kommen kann. Und da sieht man auch die einzelnen Handwerksmeister und Meisterinnen und kann sozusagen mit ihnen ins Gespräch kommen. Die antworten dann auch. Ja. Also das ist auch ein sehr interessanter Aspekt und hat mich eigentlich überrascht, das zu finden, so ein Museum.
Nun gibt es dann die Zeit des frühen 20. Jahrhunderts. Max Fabiani ist da ein Architekt, der genannt wird, auch in Ihrem Buch. Das ist auch diese besondere Mischung, wie ich es verstehe, dass man nicht nur eben das kaiserliche Görz oder die Habsburger Einflüsse sieht, sondern auch die Avantgarde der 1920er Jahre. Also auch dort gibt es so ein paar Punkte, die die Stadt durchaus interessant machen.
Ja, das war eine Entwicklung, das eigentlich auch das Thema sehr gut veranschaulicht, dass es in den 20er Jahren eine Künstlergruppe gegeben hat, die sich sowohl aus slowenischen Künstlern als auch aus italienischen zusammengesetzt hat und die den Willen hatten, gemeinsam auszustellen und gemeinsam in Erscheinung zu treten. Aber das hat sich natürlich dann aufgelöst, weil der Faschismus die ganze Sache unmöglich gemacht hat.
Wenn wir nun noch vielleicht auf die Zeit schauen, die dann kurz zuvor auch mit der Isonzo-Front natürlich in die Geschichtsbücher eingegangen ist, also der Erste Weltkrieg, eine ganz besondere Lage, ganz viele blutige Schlachten in diesem Bereich. Sie haben es vorhin schon angedeutet, heute heißt das Ganze Weg des Friedens. 500 Kilometer lang kann man dort auf den Spuren der in den Karst geschlagenen Wälle und Tunnel und was weiß ich nicht alles wandeln und den ganzen Irrsinn jener Zeit heute ganz anders erleben. Wie stark ist das immer noch verankert im Hier und Jetzt, außer diesem Weg des Friedens? Ist das ein Teil aus den Geschichtsbüchern für die Menschen dort?
Naja, das ist auf italienischer Seite wird der große Krieg, wie das heißt, in Italien sehr, sehr stark beachtet und immer noch im Bewusstsein der Menschen wachgehalten. Also das ist erstaunlich. Es gibt ganz, ganz viele Denkmäler für die Gefallenen im Ersten Weltkrieg. Und auf slowenischer Seite ist es eben mehr der Partisanenkampf und der Kampf gegen den Faschismus und eben der Sieg auch über den Faschismus, der da zur Sprache gebracht wird. Aber eben auf italienischer Seite gibt es dieses riesige Denkmal, das ist in der Nähe von Gorizia, das heißt Redipulia. Das ist sehr, sehr markante Stufenlandschaft, die symbolisiert eben diese unzähligen Gefallenen. Und dann gibt es ein Beinhaus, das also eigentlich alles überragt, das man auch von überall sieht in Gorizia, das unter Mussolini errichtet wurde. Und dann gibt es einen Park in Gorizia, der sich auch mit diesem Thema befasst, der Park der Erinnerung. Also das ist sehr, sehr präsent, der Erste Weltkrieg, das muss man schon sagen. Und ich weiß auch, dass Schulklassen aus ganz Italien Exkursionen nach Gorizia machen, um diese Aspekte der Geschichte kennenzulernen und sich damit zu konfrontieren.
Eine weitere Frage noch an Irene Hanapi.
Es fallen ja eine Menge landespolitische und auch gesetzliche Vorschriften an, die von der Bevölkerung insgesamt zu beachten ist. Wie regelt man das Ganze in beiden Landessprachen und müssen die Menschen beide Sprachen umfassend beherrschen?
Das ist eine gute Frage, aber dazu kann ich nur sagen, das ist Work in Progress. Also das ist alles erst im Werden. Man kann nicht sagen, dass es irgendwie vereinheitlicht wäre. Also bis vor kurzem, voriges Jahr, da wie ich das erste Mal dort war, gab es noch keinen Stadtplan, der beide Städte abgebildet hätte. Also man hat immer nur einen gehabt, aber die andere Seite war dann blass. Also da Und es gab auch kein Bussystem, das vereinheitlicht ist. Ich glaube, das gibt es immer noch nicht. Also an dem arbeiten sie. Und was ich weiß von den Verantwortlichen, mit denen ich gesprochen habe, also das Ziel ist, dass eben an den Supermarktkassen und in den Theaterfoyers und in den Parks beide Sprachen gesprochen werden und man von einer zur anderen switcht, ohne dass das ein Problem wäre, aber das ist noch nicht so weit.
Also da ist man sozusagen auf dem Weg, die Zweisprachigkeit mal auf jeden Fall oder Dreisprachigkeit auch institutionell zu nutzen, dass man eben als Einheit auch durch die Kulturhauptstadt ein klein bisschen gefördert auftritt und dann auch im Alltag funktioniert, also bei irgendwelchen Dingen, die man vielleicht bei Behördengängen oder Ähnliches machen will. Aber es gibt noch Nachholbedarf, wenn ich Sie richtig verstehe.
Genau.
Eine weitere Frage, die von Martin Rees kommt, vielen Dank dafür. Er fragt ganz spontan, wenn man jetzt kurzfristig dorthin reisen möchte, zur Stippvisite nach Gorizia, Nova Gorizia, so ganz touristisch gefragt, gibt es ausreichend Hotelbetten, Campingplätze, Stellplätze und so weiter? Ist die touristische Infrastruktur dort so, wie man das, wenn man eine Stippvisite machen will, sie eigentlich sein sollte, dass man dort auch ohne Probleme unterkommt?
Ganz bestimmt. Machen Sie sich keine Sorgen. Das ist eine wunderbare Gegend, die eigentlich ganz ähnlich wie die Toskana ist, müssen Sie sich vorstellen, also hügelige, von Weinbergen überzogene Gegend mit da und dort ein Agroturismo, wo man sehr gut unterkommt oder auch ein Palazzo, wo man wohnen kann mit Pool. Es gibt also wirklich die ganze Bandbreite und das Gleiche gilt für die Kulinarik. Also es gibt einige Michelin-Sterne-Lokale natürlich und es gibt den Bauernhof, wo sie eben dann dieses berühmte Omelette, Fartaglia heißt das, mit den frischen Kräutern bekommen oder eben die berühmte Suppe, die Jota mit den Gemüse, also so eine Art Minestrone. Aber das Ganze wird auf einem sehr hohen Niveau und sehr fein und mit sehr viel Engagement produziert und von den Leuten der Region auch konsumiert. Also es sind weniger Touristen als Einheimische, die diese ganzen Orte bevölkern.
Eine Frage, die noch von Hiltrud aus Bad Heilbrunn, Hiltrud Hausner kommt, vielen Dank dafür. Gibt es eine kulinarische Köstlichkeit, die für beide Städte typisch ist oder hat da jede ihre Eigenheit?
Nein, ich glaube, jede hat ihre eigenen. Das Typische ist der Prosciutto, der heißt in Slowenien Prosciut und da geht es eben darum, dass er luftgetrocknet ist. Und diesen Bohrerwind ausgesetzt wird und dadurch ein besonderes Aroma hat und besonders zart ist wie Marzipan, gesalzenes Marzipan. Also der gehört auf jeden Fall dazu. Käse auch, also Höhlenkäse ist, glaube ich, sehr, ich weiß, eher in Slowenien, aber...
Also beide Seiten haben ihre Eigenarten. Es gibt kein gemeinsames, wo man jetzt sagen würde, das ist ein Gericht für beide Städte. Okay.
Aber was man noch sagen muss, ist diese Rose von Gorizia, diese ganz bestimmte Radicchio-Form, die sehr, sehr gehypt wird. Also das ist fast schon so wie Trüffel. Und früher hat man das angebaut im Dezember, weil da nichts anderes möglich war. Und sie wächst nur dort, ja. Nur in Gorizia. Und die gibt es natürlich auf beiden Seiten. In den Restaurants, vor allem im Winter.
Also die gibt es zu essen, die Rose. Ne? Das habe ich jetzt richtig verstanden.
Ja, die gibt es zu essen und die kommt ins Risotto oder sie wird mit Lardo verfeinert. Also da gibt es verschiedenste Rezepte und im Februar, Dezember, Februar, wird das in den Restaurants überall angeboten. Und ja, noch etwas zu dieser Frage. Im September, heuer im Kulturhauptstadtjahr, ist eben genau das angedacht, dass die Kulinarik von beiden Seiten irgendwie vor die Bühne geholt wird, vor den Vorhang geholt wird und gefeiert wird. Und das wird den ganzen September über sein.
Also von daher gibt es mehr als einen Grund genug, sich das mal anzuschauen, wie die Kulturhauptstadt Europas, bestehend aus Gorizia und Nova Gorica, eben zusammenwächst. Und das nicht nur im politischen Sinne, sondern auch über die Kulinarik. Wir sagen Dankeschön, Irene Hanapi. Aus Wien war sie uns heute zugeschaltet. Vielen Dank für diese Eindrücke. Und ich wünsche Ihnen jetzt erstmal einen Tee und alles Gute.
Alles Gute und einen schönen Tag noch.
Jeweils ein Buch geht heute an Wolfgang Degges, an Evelyn Nell und Stefanie Karg. Das Buch von Irene Hanapi Gorizia, Faszination Grenzregion Nova Gorica, ist im Styria Verlag erschienen, 192 Seiten. Viele Fotos sind da drin, wirklich sehr schön, von Guy Jäger, die hat die gemacht, für 29 Euro dieses Buch. Soweit diese Sendung für heute. Finden Sie natürlich auch in der ARD Audiothek und auf srkultur.de als Podcast. Und nächste Woche haben wir eine Königin zu Gast. Es geht um Nofretete und ihre globale Karriere. Die ist nicht nur eine Büste, die 1300 vor Christus gelebt hat als Person, sondern auch heute in der Pop- und Kunstkultur verortet.
Soweit Fragen an die Autorin für heute. Wenn Sie keine Ausgabe verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns doch in der ARD Audiothek. Dort warten viele weitere Folgen auf Sie. Informationen über unsere künftigen Themen auch auf srkultur.de.
Und hier noch ein Podcast-Tipp. Mit mir, Bärbel Wossack, geht es jede Woche um die Welt in den Radioreisen. Manchmal sind wir weit weg, manchmal ganz nah vor der Haustür. Denn egal, wo es hingeht, es gibt überall so viel zu entdecken. Holen Sie sich den Radioreisen-Podcast in der ARD-Audiothek und reisen Sie mit. Ganz ohne irgendwelche Motoren geht's um die Welt. Zwei Ohren genügen zum Eintauchen. Steigen Sie ein und entdecken Sie Städte und Dörfer, Länder und Menschen. Gerne mit mir, Bärbel Wossack.